Gainer.
Also was wir in der Industrie oder in der Wirtschaft machen können, ist sehr viel auf Eigeninitiative zu machen, die halt wirklich schnell greifen. Bis wir politisch das Bildungssystem verändert haben, werden 4-5 Jahre vergehen und diesen 4-5 Jahren geht uns die Ressource verloren, die Ressource Mensch verloren.
Hey, hallo und servus zum Gainer Podcast, der Podcast zu unserem Gainer Industriefestival. Bei uns tut sich zurzeit einiges. Meine Kolleginnen Steffi und Lisa machen sich gerade auf den Weg zur großen Gainer Roadshow. Mit unserem Bus werden alle technischen FHs in Österreich angefahren, um den Studentinnen und Studenten das Gainer Industriefestival vorzustellen und neue Talente zu entdecken, die wir dann am Gainer Festival mit den CEOs von großen Industriebetrieben zusammenbringen werden. Erster Stopp ist die FH Joanneum in Graz, dann folgt Kapfenberg und Leoben, bevor unser Gainer Mobil nach Oberösterreich abbiegt. Mit dabei ist Siemens mit einer genialen VR-Challenge und tollen Giveaways, ebenfalls mit an Bord unser Technikpartner Samsung. Mehr Infos wie immer auf unserer Website gainer.at. Mein heutiger Gast ist Jürgen Weiß. Jürgen ist ein echter Tausendsasser. IBM oder SAP waren seine beruflichen Stationen und seit 2015 ist Jürgen Berater für Digitalisierungsstrategien und landauf, landab unterwegs und somit vielfach vernetzt. Ich habe Jürgen zum Podcastgespräch eingeladen, weil sein neuestes Projekt Digital Talents heißt und eines unserer Gainer-Themen aufgreift, nämlich die Suche nach geeigneten Talenten für die Industrie. Unterstützt wird er dabei von namhaften Industrieunternehmen wie MIBA, TGW oder PHIL. Ich habe mit Jürgen über dieses Projekt gesprochen und das Thema Bildung und Ausbildung konnte dabei nicht unberührt bleiben. Kennenlernen könnt ihr Jürgen beim Gainer Festival. Er wird nicht nur einen Vortrag halten, sondern auch an beiden Tagen mit Digital Talents vor Ort sein. Für alle Industrieunternehmen und Studenten eine gute Chance, mehr darüber zu erfahren. Mein Name ist Beatrice Schmidt, ich bin Head of Events beim Industriemagazin und wünsche euch jetzt viel Spaß bei unserem Podcast mit Jürgen Weiß.
Ja, hallo, mein Name ist Jürgen Weiß, bin fast 40 und seit 20 Jahren heuer, also sehr, sehr jubilarisch, in der IT tätig. Mein Einstieg war 1999 in die IT-Branche bei Bechtle und bin dann über diverse Systemhäuser Richtung Hersteller, habe für IBM gearbeitet, habe für SAP gearbeitet und habe mir dann 2015 dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen und bin seitdem im Bereich der Digitalisierung unterwegs. Das heißt von Beratung über Consulting, über quasi Advisory, Challenging, Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, physische Dinge intelligent machen, das heißt alles, was das Thema Digitalisierung eigentlich betrifft.
Machst du das hauptsächlich hier in Oberösterreich für Industriebetriebe oder wo liegt so dein Schwerpunkt?
Also ich habe es eine Zeit lang in der Dachregion gemacht, ist aber natürlich als Einzelunternehmer ein bisschen aufwendig und sehr zeitintensiv und habe mir aufgrund der Familie jetzt mehr auf Österreich konzentriert, beziehungsweise auf den Mittelstand eigentlich in Österreich konzentriert, weil man dort halt viel mehr die Problematik sieht und da die Entscheidungswege viel schneller neu organisiert oder definiert werden. Ja.
Wenn du sagst Problematik und Mittelstand, vor welchen Problemen steht denn der Mittelstand im Moment in Österreich, was die Industrie betrifft?
Also das größte Problem sind die passenden Ressourcen zu finden. Das ist das eine. Das heißt, das Bildungssystem hinkt da sehr stark hinterher. Dieses Gap, was wir über die letzten Jahre eigentlich gehabt haben im Bildungssystem, an dem leiden wir jetzt, wenn wir es vergleichen mit Asien oder Amerika. Was dazu führt, dass wir immer wieder versuchen, Ressourcen aus dem Ausland nach Österreich zu holen oder auch nach Europa zu holen, was sich auf Dauer natürlich schwierig gestaltet. Und auf der anderen Seite natürlich, wo fange ich an? Also das ist im Mittelstand immer das größte Thema. Ich würde doch gerne etwas machen, wo fange ich an? Wie kann ich es beginnen? Und wie mache ich nicht die leeren Meter oder verbrennen sehr viel Geld?
Auf das Ressourcenthema würde ich gerne ein bisschen später noch zu sprechen kommen. Jetzt würde ich gerne dabei bleiben, sozusagen in Richtung Digitalisierung, Geschäftsmodelle. Ist da genau dein Ansatz, neue Geschäftsmodelle zu finden, zu entwickeln oder wo genau zielt deine Arbeit hin?
Also mein Leitsatz und Leitspruch ist ja, Creativity and Innovation is the greatest rebellion in existence. Das heißt, mit Kreativität und Innovation, das heißt das eine, das Kreative, das andere, das Technologische gepaart, hat man viel mehr neue Möglichkeiten aufgemacht, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Man sieht es natürlich am Markt, dass man weggeht von dem ich kaufe, ich besitze. Es geht sehr stark hin in Richtung Sharing-Dienste, es geht sehr stark hin in Richtung Ökosysteme, um Dinge als Service zu nutzen. Das klassische Beispiel ist immer wieder die Automobilindustrie. Mhm. Die Umsätze bei den Verkäufen gehen retour, aber die Sharing-Dienste steigen.
Mhm. Und was kann das für einen Maschinenbauer bedeuten? Wo geht da die Reise hin, zum Beispiel im Bereich Maschinenbau?
Im Bereich Maschinenbau ist es in erster Linie wichtig, die Daten, die ich sammle oder die meine Maschinen generieren, diese zu überwachen und um ein Geschäftsmodell zu bringen, das mir persönlich einen Mehrwert bringt als Unternehmen, aber auch im nächsten Schritt meinen Kunden einen Mehrwert bringt. Also das klassische, es geht nur um mich, fällt da komplett weg. Was ich immer wieder empfehle und in meinen Workshops auch mit den Kunden gemeinsam ist, Friendly Customers einzuladen und mit den quasi Kunden gemeinsam Geschäftsmodelle auszutesten und Geschäftsmodelle zu probieren, um halt wirklich den Proof of Market da sehr schnell zu erreichen.
Und hast du das Gefühl, sind schon viele Unternehmen auch bereit oder so weit, dass sie Schritte in diese Richtung machen? Man redet ja oft mit Menschen, die dann sagen, es ist auch eine gewisse Angst davor, Daten auszutauschen, mich zu öffnen in bestimmten Bereichen. Ist ein sensibles Know-how. Wie reagieren da deine Kunden?
Es kommt immer darauf an, wie man diese Daten strukturiert. Das heißt, es geht nicht nur, es ist einfach Daten zu sammeln, es ist aber schwieriger, Daten zu analysieren und Daten zu verwerten. Großteils sind es bei Maschinen ja nicht unternehmenskritische Daten. Da ist schon viel kritischer, wenn der Geschäftsführer oder der Vorstand vom Privat-Mail-Account in Google Drive etwas hochladet. Das ist halt das Cybersecurity-Thema, ein viel größeres als die Maschine, die irgendwo in einem Land steht, gewisse Betriebsstunden aufzeichnet, gewisse Auslastung aufzeichnet.
Ja, hast du das Gefühl, dass Österreich da irgendwo noch heranreichen kann an andere Länder? Also oder anders ganz provokant gefragt, könnte Oberösterreich ein Silicon Valley werden?
Der Vergleich mit Silicon Valley, den scheue ich absolut. Wir blicken da in die falsche Richtung. Das heißt, wir müssen eigentlich auf der Weltkarte Richtung rechts blicken, Richtung Asien. Wir haben quasi den Zugang über Tel Aviv, über Israel eigentlich in Richtung Asien. Wenn man sich dort den Cybersecurity-Bereich anschaut, der dort massiv explodiert ist, oder im Bereich künstliche Intelligenz, der in Asien seit vielen Jahren bereits in den Schulen unterrichtet wird, da haben wir sehr hohen Aufholbedarf und wir werden es meiner Meinung nach nie erreichen, so weit zu kommen. Aber wir können etwas Vergleichbares machen. Also wir können eigentlich Hotspots in Österreich oder im Herzen von Europa finden für diverse Themen, wo wir Expertise aufbauen können. Ja. Das heißt, die Industrie, speziell in Oberösterreich, hat ein großes Potenzial, wenn man natürlich jetzt in die richtigen Richtungen blickt und sich dementsprechend auch aufstellt.
Jetzt hat aber gerade der IV-Präsident davor gewarnt, dass wir uns ausverkauft haben an China, also dass wir viele Fehler gemacht hätten als Europa, auch als Deutschland, Österreich in den letzten Jahren. Der hat das sehr, sehr kritisch beleuchtet. Was sagst denn du dazu?
Kritisch beleuchtet? Also ich bin kein Freund davon, immer in die Vergangenheit zu sehen, was man alles falsch gemacht hat, sondern wir sollten eher in die Zukunft sehen, was wir jetzt richtig machen können. Und es gibt sehr viele Unternehmen, speziell in Österreich, die schon in Richtung Asien schauen, die auch Kooperationen mit Universitäten vor Ort haben für Forschungsprojekte und Ähnliches. Also je offener wir in diese Richtung gehen, je weniger wir uns verschließen, desto mehr steht uns auch die Zukunft offen. Und immer wieder Kritik zu üben, was in der Vergangenheit war, wird uns nicht ans Ziel führen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich auch gemeinsam mit anderen Partnern gewisse Aktionen oder Unternehmen jetzt gegründet habe, das in die Richtung schaut, um einfach die Brücke Richtung Asien, die Brücke Richtung Israel, die Brücke Richtung Ukraine auch zu schlagen, um einfach da auch andere Blickwinkel zu bekommen. Mhm. Das heißt, wieder die Kreativität ein bisschen zu fördern, weil ja doch in den Ländern teilweise anders gearbeitet wird.
Ja. Also keine Angst davor, dass unser Brain Drain Richtung Asien passiert ist, sondern du siehst das ganz optimistisch und man muss die Synergien nutzen und die Chancen.
Das auf jeden Fall. Man muss auch, wenn man dann zurückschaut, sollte man auch schauen, wie viele High-Potential-Studenten oder Schüler es ins Ausland getrieben hat. die wir nicht in Österreich halten haben können, weil einfach die Entwicklungsperspektiven, die Challenges, die Herausforderungen einfach für die nicht gepasst haben und das Umfeld nicht gepasst hat. Also da kenne ich einige, die jetzt in Paris sind oder die in Taiwan sind, die halt einfach ausgewandert sind, ja, weil einfach die Arbeitseinstellung und die Challenge, also das Potenzial dort, sich weiterzuentwickeln, viel größer ist.
Also machen wir den Switch und gehen direkt auf das Thema zu. Also ich persönlich bin ja der Meinung, dass Österreich sich viele Probleme selbst gemacht hat durch das verkrustete Bildungssystem, aber du kannst ja sicher viel mehr dazu sagen.
Ja, also ich bin auch quasi leidender Vater im Bildungssystem. Meine Töchter sind 13 und 16 und ich sehe, wie starr diese Bildung funktioniert, wie eingefahren man in alten Systemen ist, in alten Methoden ist und wie schwer das aufzubrechen ist. Das war natürlich für uns ausschlaggebend, jetzt bezugnehmend auf Digital Talents, einen gemeinnützigen Verein zu gründen, der eigentlich aus einer Laune raus entstanden ist. Das heißt, Markus Gagel und ich haben sich vor mehr als einem Jahr einmal getroffen und haben uns einmal ausgetauscht, weil er riesige Probleme hat, wirkliche Ressourcen oder Talente zu finden für sein Unternehmen, bei dem er damals gearbeitet hat, und wir einfach dann einmal so ein bisschen zum Gedankenspinnen angefangen haben, was wäre denn wenn und was hat so die neue Generation für eine Aufgabenstellung, ja? Und habe dann natürlich auch den Freundeskreis meiner Tochter ein bisschen interviewt, wo halt dann sehr viel Feedback gekommen ist von wegen, warum muss ich bei einem Unternehmen angestellt sein, warum kann ich nicht projektorientiert arbeiten, ich will mir aussuchen, was mich interessiert, was mich weiterbringt. Also sie haben es dann immer verglichen, die Kids mit Computerspielen. Das heißt, ich fange an am Einsteiger-Level und je öfter ich in einer Challenge mich bewähre und je weiter ich komme, desto höher komme ich natürlich auf ein Expert-Level. Und dieses Prinzip sehen wir auch und so wird auch die Zukunft, die neue Generation funktionieren. Das heißt, es wird unheimlich schwierig werden, als Arbeitgeber Mitarbeiter fix auf lange Zeit anzustellen. Mhm.
Ja, da sind wir jetzt sozusagen schon am Ende der Bildungskette, ja. Also wenn die jungen Menschen schon so weit sind, dass sie auch den Arbeitseintritt machen können oder wollen, was sehr deutlich auffällt in Europa oder vor allem in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz, ist, dass in den ganzen MINT-Fächern sehr, sehr viele Männer sind, kaum Frauen. Das ist in Asien zum Beispiel nicht so. Jetzt, ich habe zwei Söhne, du hast zwei Töchter. Was ist denn, mein Sohn geht auf eine HTL, da sind fast nur Jungs. Maschinenbau, Elektrotechnik, fast nur Männer, 99%. Warum, was sagen denn deine Töchter zu dem Thema? Denen muss das doch auch auffallen.
Es fällt ihnen durchaus auf, aber da glaube ich, kommt es auch immer auf die Charaktere drauf an. Also meine ältere Tochter ist eher im sozialen Bereich, die ist da sehr engagiert, und die jüngere Tochter, die ist halt sehr stark auf Medien, Video bearbeiten, Grafiken entwickeln, mit Apps und solchen Dingen. Die ist schon technisch sehr versiert, nur sie gehen beide in ein Gymnasium, wo der Eintritt von Technologie sehr spät erfolgt. Ja, das heißt, erst in der Oberstufe. Ja. Würden wir viel früher anfangen, die Kinder darauf aufmerksam zu machen, welche Potenziale es gibt in Technologie, was man damit bewegen kann, was man damit verändern kann, dann wäre es wahrscheinlich wesentlich einfacher. Ich sehe es auch bei meinen Kindern, dass diese Berufsorientierung, die im Gymnasium erfolgen soll, ja, teilweise von den Lehrern sehr planlos organisiert werden. Es gäbe aber nichts Einfacheres, als die Eltern zu involvieren und einfach zu sagen, in welchem Unternehmen arbeitet ihr, wollt ihr euch ein Unternehmen vorstellen, können wir dort einmal hinfahren oder einfach mit Einrichtungen, so wie wir da jetzt haben bei Tech2B, zum Beispiel zu kooperieren und zu sagen, wie können wir einen Erfahrungsaustausch generieren, wie können wir die Talente von morgen oder die Arbeitskräfte von morgen für neue Dinge begeistern. Mhm. Und diese Begeisterung fehlt einfach. Das ist auch in der Schule, man merkt es tagtäglich. Ja? Also die Begeisterung geht verloren. Es geht hin eher schon in Richtung, ich muss Leistung liefern, ich muss Noten liefern, ich muss auswendig lernen. Es interessiert eigentlich die neue Generation nicht mehr.
Ja. Also mein Sohn hat mir neulich gesagt, eigentlich das, was er in Geschichte in 4 Jahren gelernt hat, hätte er sich an 2 Tagen auf Wikipedia beibringen können. Und das hat mich eigentlich ziemlich geschockt. Ja. Das ist schon heftig. Aber dann wäre eigentlich auch ein wichtiges Anliegen, dass man das Bildungssystem endlich mal nachhaltig verändert in Österreich. Siehst du da irgendwelche Bestrebungen oder kann die Industrie da irgendwas tun, dass das passiert?
Also was wir in der Industrie oder in der Wirtschaft machen können, ist sehr viel auf Eigeninitiative zu machen, die halt wirklich schnell greifen. Bis wir politisch das Bildungssystem verändert haben, werden 4-5 Jahre vergehen und diesen 4-5 Jahren geht uns die Ressource verloren, die Ressource Mensch verloren. Deswegen auch unser Verein, weil wir in die Universitäten und auf die Fachhochschulen gehen und dort, uns dort wirklich die Leute dazu motivieren und holen, für gewisse Themen, die wir aus der Industrie kriegen, auch dann ihren Bachelor oder Master zu schreiben. Ja, also wir haben mit unserem Verein auch ein 12-monatiges Mentoring-Programm, wo Leute aus der Industrie die Talente auch fördern, aber auch challengen und in ihrer Entwicklung begleiten. Und je mehr wir die Industrie damit involvieren, desto näher sind sie natürlich an den Themen, die zukünftig aktuell sein werden. Und desto besser können wir natürlich auch jetzt in dem Gap, das wir haben vom Bildungssystem, Initiativen setzen und Maßnahmen setzen, die wir halt mit unserem Fachwissen, das wir aus der Praxis haben, einfach weitergeben.
Das heißt, wo bekommt ihr die Talents genau her? Ihr kooperiert mit den Universitäten und sucht euch dort schon geeignete Persönlichkeiten aus?
Also wir sind derzeit eigentlich mit Fokus auf Oberösterreich und Salzburg tätig. Wir werden es natürlich in der nächsten Zeit auch nach Wien ausweiten. Wir sind sehr stark in Kontakt mit den Fachhochschulen, speziell in Oberösterreich, auch mit den Universitäten. Was wir aber sehr stark haben, ist ein Art Trusted Network. Das heißt, unser erstes Talent, der David Gumpinger, der jetzt quasi dieses Rotationsprinzip alle 4 Monate beim anderen Industrieunternehmen bereits durchmacht, das ist Mundpropaganda. Mhm. Der erzählt das in seinem Freundeskreis und das multipliziert sie. Mhm. Wir haben natürlich unsere Webseite digitaltalents.at, die wird jetzt dann auch online gehen, dort kann man sich registrieren. Man wird dann auch zukünftig die Themen, die wir ausschreiben, dort sehen und man kann sich dann bis in Herbst für diese Themen dort bewerben.
Und was hat der junge Mensch davon? Der lernt jetzt in einem Jahr oder in welcher Zeit wie viele Unternehmen kennen?
Also das große Problem war immer bei Master- oder Diplomarbeiten oder bei wissenschaftlichen Arbeiten, dass man Interviewpartner dazu braucht. Man hat das Netzwerk noch nicht in diesen jungen Jahren. Das stellen wir zur Verfügung mit unserem Verein. Das ist ein großer Mehrwert. Natürlich auch die laufende Betreuung der Arbeiten mit Praxisinput, mit Praxisthemen. Und das, was zukünftig eben dann im Rotationsprinzip ist, dass ich mich orientieren kann. Das heißt, ich habe in einem jungen Alter, weiß ich nicht, ob für mich die Automotive-Branche interessant ist oder die Logistikbranche interessant ist oder vielleicht der Systemintegrator. Jetzt haben wir gesagt, eigentlich macht es eigentlich in 12 Monaten wirklich Sinn, alle 3 oder alle 4 Monate zu rotieren. Immer zu einem gleichen Thema, in einer anderen Industrie zu arbeiten und dort halt einfach zu Netzwerken zu beginnen, das Umfeld zu kennen, seinen eventuell zukünftigen Arbeitgeber kennenzulernen und dann zu sagen, okay, da will ich meinen Fokus hinlegen, dort habe ich mich wohlgefühlt, dort hat es mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen passt, dort ist die Aufgabenstellung und die Karrierechancen extrem gut, dort würde ich gerne arbeiten. Ja. Andererseits kann sich aber der Arbeitgeber natürlich auch sehr attraktiv positionieren und kann dann nach dieser Zeit im Rotationsprinzip sagen, das Talent, dem würde ich gerne Angebot legen, ja. Mit dem würde ich gerne zusammenarbeiten.
Und wenn dann alle 4 mit dem Talent zusammenarbeiten wollen, gibt es dann Knatsch im Verein oder wie löst ihr das dann?
Nein, das ist also die letzte Entscheidung ist immer das Talent an sich, das dann sich entscheidet, wo sie sich am wohlsten fühlt. Ja. Wir haben halt nur in der Zeit wirklich eine Begleitung dabei. Also wir sind alles erfahrene Leute, also wir sind nicht gerade Uni-Abgänger, sondern wir sind echt erfahrene Leute mit über 20 Jahren Industrie-Know-how, was halt dann nur dazu kommt aus unterschiedlichsten Bereichen. Also wir haben auch eine Rechtsanwaltskanzlei dabei, die sich sehr stark mit Gesellschaftsrecht, IT-Forensik beschäftigt. Ja. Wir haben Softwareentwicklungsunternehmen dabei, wir haben Systemhäuser dabei, wir haben quasi ja, sehr namhafte Unternehmen schon in Oberösterreich für uns gewinnen können, die uns da unterstützen und die ja Teil von dem Rotationsprogramm werden. Ja.
Jetzt hat die FH Technikum in Wien gerade eine Pressekonferenz gegeben und geklagt, sie musste 1000 Studenten abweisen, weil keine Plätze vorhanden sind. Was könnte man denn dafür tun? Müsste man ein System wie in den USA einführen? Privatuniversitäten oder finanzielle Unterstützung von Privatunternehmen? Gibt es da eine Vision dazu?
Also meine Vision wäre es jetzt, Studenten abzuweisen, ist eigentlich ein Drama. Ja, also wenn wir wirklich potenzielle Arbeitskräfte und Wissen abweisen, das heißt, man müsste eigentlich einen Auffangpool machen und die Talente zu qualifizieren. Warum kann ich diese 1000 Abgewiesenen nicht in ihren Lebensläufen oder Bewerbungsvideos hernehmen und sagen, liebe Industrie, Wir haben anhand x Fragen ja, diese Potenzialkandidaten für dich identifiziert oder an Privatunis wie die Modulunis in Wien heranzutreten. Ja. Oder wir arbeiten sehr stark mit dem Steinbeis-Institut zusammen. Die haben in Berlin eine eigene Hochschule. Einfach dort zu kooperieren oder vielleicht sogar mit Tel Aviv zu kooperieren und zu sagen, wie schaffe ich es, länderübergreifend Studenten zu positionieren und vielleicht für eine gewisse Zeit dorthin zu bringen und dann wieder zurückzuholen. Und wir verfolgen das mit Digital Talents natürlich auch. Also wenn wir Talente haben und es besteht die Möglichkeit, einen Erfahrungsaustausch im Ausland zu machen mit einem befreundeten Unternehmen, dann bieten wir das unseren Talenten auch an und versuchen, das bestmöglich zu fördern.
Mhm. Das heißt, was wäre so deine Idealvorstellung, wie sollte es in Österreich in 10 Jahren ausschauen, wenn du mal so nach vorne schaust, wie könntest du dir vorstellen, wäre es ideal für Industrie, für die jungen Menschen, was müsste man dafür tun?
Ich glaube, es ist die Industrie gefordert, sich auch da Gedanken zu machen, möglichst bald im Bildungssystem einzuhacken. Und ich glaube, dass es ein bisschen so an Visionären fehlt, die in die Schulen gehen und sagen, so wird sich die Zukunft entwickeln. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass jeder Elternteil quasi den Informationslevel hat, wenn man in so einer Industrie oder mit der Digitalisierung zu tun hat. Da sollte man vielleicht ansetzen, die Industrie frühestmöglich in die Pflicht zu nehmen, auch für Schulen sich zu öffnen. Das machen ja sehr viele Unternehmen schon. Aber das könnte noch viel mehr sein. Und auch vielleicht für Schüler die Möglichkeit zu bieten, sich mit Technologiethemen, mit Zukunftsthemen intensiver zu beschäftigen. Ob das jetzt mit Literatur ist, ob das jetzt Online-Plattformen sind, wo ich quasi spielerisch Dinge erlernen kann. Da gibt es in den nächsten 10 Jahren, glaube ich, noch ganz viel Bewegung in dem Bereich. Das haben wir sicherlich alle miteinander gefordert.
Ich habe jetzt in letzter Zeit häufiger von Geschäftsführern oder HR-Verantwortlichen gehört, dass es auch wahnsinnig schwierig ist, diese jungen Menschen zufriedenzustellen. Also dass da auch oft völlig überhöhte Vorstellungen kommen, einerseits was das Gehalt und die Work-Life-Balance und ja prinzipiell den Job betrifft, also am liebsten halt viel positives Erlebnis und möglichst wenig harte Arbeit. Jetzt auch mal im Sinn, dass ja jede Arbeit auch weniger angenehme Phasen beinhaltet. Kannst du das bestätigen oder sind das so gern gesagte Stehsätze, die man dann zu hören bekommt?
Also das kann ich durchaus bestätigen. Ich kann es nur von mir sagen, ich habe in jungen Jahren eine Lehre gemacht und man sagt immer, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Man geht durch eine harte Schule, einen Beruf zu erlernen, aber es ist ja nicht schlecht. Ja. Dass wir das Thema immer hören mit, ich will 30-Stunden-Woche, will 6.000 Brutto-Einstiegsgehalt, will ein Firmenauto, aber wie will man die Zeit frei einteilen, aber dann leistungsorientierte Bezahlung nicht zu akzeptieren. Im Leben kriegt man nichts geschenkt. Deswegen haben wir das auch ein bisschen als Digital Talents uns zur Aufgabe gesetzt, in der Persönlichkeitsentwicklung die Talente zu fördern. Und ich glaube, es kommt auch als Unternehmen immer darauf an, wie ich gewisse Dinge formuliere und wie ich nach außen hin auftrete. Ja, also wenn man weiß, das ist das Unternehmen XYZ, das grundsätzlich mehr als kollektiv bezahlt und man hat da einen Freundeskreis und da gibt es Bewertungen im Internet etc. etc. Natürlich werden die jungen Leute versuchen, bestmöglich auszusteigen. Aber da, glaube ich, braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl und Sensibilität im HR-Bereich. Das ist genauso wie das Thema, ich kann nicht mehr alle Jobbeschreibungen quasi gleich machen, weil es gibt Berufe, die sich gerade neu definieren. Das heißt, ich brauche ganz neue Anforderungen. Ich muss die Talente aber auch ganz anders und ganz neu ansprechen. Ja. Also da wird viel in nächster Zeit passieren. Die Generation, die wir jetzt haben, die hat quasi Work-Life-Balance und Ähnliches, fragt mit null Berufserfahrung, das wird sie widerlegen. Bin überzeugt davon.
Ja, also ich glaube es persönlich auch. Ja. Aber glaubst du, muss ich da nicht auch ein bisschen die HR-Abteilung unter Umständen verändern oder überhaupt die Struktur, wie Unternehmen zu einer Personalentscheidung kommen? Also gerade, wir reden jetzt ja nicht von Unternehmen, die vielleicht nur 20, 50 Mitarbeiter haben, sondern die vielleicht 5.000 haben. Da gibt es ja eingespielte Routinen. Kann das sein, dass die auch zum Teil hinderlich sind, dafür den richtigen Menschen, für die richtige Position zu finden?
Also ich glaube nicht, dass zukünftig Lebensläufe mit künstlicher Intelligenz bewertet werden. Ich glaube, dass es sehr stark in Richtung interaktive Medien gehen wird. Das heißt, Bewerbungsvideos zum Beispiel, weil man sehr stark sieht, wie sich jemand präsentiert, wie sich jemand artikuliert. Aber in weiterer Folge es immer darauf ankommt, wie ein Unternehmen sich ausrichtet. Ja, weil wenn es eine klassische Industrie ist und das von Digitalisierung im Prinzip nichts wissen will, dann wird es wahrscheinlich ja junge Talente nicht ansprechen. Oder zukünftige Talente ansprechen. Mhm. Und die klassischen HR-Prozesse müssen revolutioniert werden und aufgebrochen werden, weil ich kann quasi nicht mehr in der ersten Runde nur anhand vom Lebenslauf entscheiden, ob jemand in mein Team passt, ob jemand einer Aufgabe gewachsen ist und welches Potenzial er zur Weiterentwicklung hat. Mhm. Also da würde man auf jeden Fall sehr viel Potenzial sehen, das aufzubrechen. Ja.
Wir haben ja auch einige große Unternehmen schon zu diesen Themen befragt und gerade die ganz Großen haben massive Probleme, junge Menschen zu finden, die in solche Unternehmen überhaupt einsteigen wollen, weil sie jungen Menschen offensichtlich die Angst haben, dass da Entscheidungen zu lange dauern, Prozesse halt ganz andere Abläufe haben und offensichtlich eher der Wunsch besteht, schnell und Stichwort agil zu arbeiten. Was würdest du denn, wenn du in so einem Unternehmen Berater wärst, diesen Unternehmen mit auf den Weg geben?
Also Agilität kann auch ein bisschen was zerstören. Das heißt, man braucht quasi sein Grundgerüst, an dem man sich festhält und orientiert. Bei den großen Unternehmen ist es ja oft so, dass sie auf die wirklichen Talente nicht mehr auf den klassischen Karrieremessen finden, die besucht werden, sondern es muss viel früher passieren. Das heißt, ich muss meine Marke, meine Brand viel früher eben schon in Schulen positionieren und aufzuzeigen, wie die Arbeitsweise im Unternehmen ist, wie Entscheidungsprozesse gerade verändert werden. Das heißt, Kommunikation ist ein riesengroßes Thema. Je offener ich kommuniziere, desto attraktiver kann ich werden für ein Talent. Es ist ja oft so, wenn man es intern wiederum betrachtet, ja, wenn ich jetzt eine Digitalisierungsstrategie entwickle und meine Mitarbeiter nicht informiere, dann werde ich alleine dastehen. Wenn ich es aber transportiere und die Messages nach außen gebe und quasi sie teilhaben lasse, dann habe ich das Engagement dazu. Dann kann ich die Leute dazu motivieren. Und ich glaube, es ist ja dran, die Berufsbezeichnungen ein bisschen zu verändern und die Jobbeschreibungen ein bisschen zu verändern und das halt auf die neue Generation anzupassen.
Handelskonzerne machen es ja gerade vor, so wie Spar und Rewe. Die bauen ja inzwischen eigene Schulen, in denen sie ihre zukünftigen Talents selber ausbilden, also ihre Abteilungsleiter und. Also die verlassen sich gar nicht mehr auf das Bildungssystem im klassischen Sinn. Ich glaube, so könnte das auch eine Lösung sein für die Industrie, dass man sozusagen privat organisiert schon Digitalausbildungen, die zum Beispiel mit 10 Jahren beginnen oder mit 14 Jahren, beginnen oder nach der Schulpflicht?
Also ich glaube, dass es mit 10 Jahren nur zu früh ist, sondern eher so gegen Ende der Unterstufe, dass es Möglichkeiten gibt, Akademien zu besuchen, die halt wirklich in eine Richtung gehen, aber es sollte ohne Druck passieren und informativ sein. Das heißt, man müsste eigentlich das klassische Bildungssystem jetzt kombinieren mit einer Akademie, die privat finanziert ist oder von Unternehmen finanziert ist, wo halt das Thema Digitalisierung im Vordergrund steht oder Digital Business im Vordergrund steht. So macht es auch die Steinbeis-Hochschule zum Beispiel. Ja. Das ist wirklich eine Hochschule, die nur ausgerichtet ist auf die digitale Zukunft quasi. Grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass es in den nächsten Jahren da sehr starke Veränderungen geben wird. Aber ob das politisch getrieben erfolgreich sein wird, bezweifle ich.
Ja, das kann ich leider auch nicht beantworten. Ich habe im Industriemagazin über dich gelesen, du gehörst, im Oktober war der Artikel, glaube ich, zu den Top 40 unter 40. Macht das Druck?
Das macht keinen Druck, weil ich quasi heuer mein 40er und bin aus den 40 unter 40 dann raus. Ich habe es gerade noch geschafft. Also im Grunde, ich habe es immer wieder Angebote gehabt, auch von Unternehmen in Fixanstellungen zu arbeiten. Ich bezeichne mich immer wieder als digitaler Rebelle. Also ich kann so nicht. Ja. Also das heißt, meine Feedback-Schleife ist sehr kurz und ist sehr ehrlich und sehr direkt, was teilweise halt ein Generationenproblem darstellt, mit dem auch umgehen zu können. Als Rebelle ist man auch schwer zu führen. Das heißt, man braucht in dem Bereich ja das richtige Umfeld. Das heißt, deswegen liebe ich die Selbstständigkeit, weil da stehen wir nur selber im Weg, wenn was nicht passt. Aber ich habe da absolut keinen Druck. Also in den Projekten, in denen ich jetzt arbeite, sowohl auf Investorenseite, Family Office Seite, Corporate Seite oder auch mit Startups, bin ich da ganz, ganz befreit und sehe der Zukunft locker entgegen.
Okay, was denn dein persönlicher, beruflicher Traum?
Ich habe keinen Traum in dem Bereich. Ich lebe meinen Traum quasi mit der Selbstständigkeit, obwohl es in dem Bereich immer Höhen und Tiefen gibt. Aber ich will in den nächsten 5 Jahren einmal in eine Rolle kommen, wo ich quasi junge Leute mentoren und beraten kann, um quasi in der Arbeitswelt Fuß zu fassen oder ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. Und auf dem Weg bin ich gerade.
Vielleicht wirst du noch Lehrer?
Well, why not? Da müsste man quasi wirklich gut jetzt revolutionieren, ja, und rebellieren. Aber sag niemals nie.
Okay. Lieber Jürgen, für mich bist du schon ein Gainer, aber magst du uns am Ende noch erzählen, was denn für dich ein Gainer ist?
Ein Gainer ist jemand, eine Persönlichkeit, der seinen Charakter sehr früh entwickelt hat und der die Welt verändern will, zum Positiven natürlich, und der jede Hürde mit Bravour nimmt, aber auch wenn er 7-mal hingefallen ist, das 8-mal wieder aufsteht.
Super, danke dir.
Bitteschön. Gainer. Gainer.